Hi Martin, hier ist Tatjana. Ich stehe hier gerade am Mannheimer Flughafen und warte auf meinen Urlaubsflug. Und ich muss zugeben, jetzt packt mich doch ein bisschen das schlechte Gewissen. Wir hatten es ja neulich erst davon, inwieweit der Flughafen hier mit dem Mannheimer Klimaziel vereinbar ist. Und jetzt habe ich gedacht, lass uns doch im Podcast mal noch drüber sprechen, kann man überhaupt noch mit gutem Gefühl den Urlaub fliegen? Also, ich melde mich, wenn ich gelandet bin. Bis dann.
Der Klimapodcast für Mannheim.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 68 Grad, dem Klimapodcast für Mannheim. Ich bin Martin Geiger, Lokalredakteur bei Mannheimer Morgen.
Und ich bin Tatjana Juncker, Wirtschaftsredakteurin beim Mannheimer Morgen. Heute begrüßen wir euch zur letzten Folge unserer ersten Staffel von 68 Grad und gleichzeitig zu einer besonderen Folge. Nachdem wir zuletzt hier im Podcast ja schon ausführlich über das Ziel der Stadt Mannheim gesprochen haben, bis 2030 klimaneutral zu werden, wollen wir uns heute mit der Frage auseinandersetzen, ob solche lokalen Klimaziele eigentlich überhaupt Sinn machen. Weil am Ende ist der Klimawandel ja eine globale Herausforderung. Und um das zu diskutieren, haben wir uns dieses Mal zwei Gäste in unser Podcast-Studio eingeladen. Mit uns hier in der Dudenstraße sitzen heute der frühere Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Peter Kurz, und der Mannheimer Berater und Nachhaltigkeitsexperte Apo Gosalia. Herzlich willkommen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie beide heute hier sind.
Ja, gerne.
Danke für die Einladung.
Bevor wir in die Diskussion starten, wollen wir Sie beide unseren Hörerinnen und Hörern aber noch kurz vorstellen.
Peter Kurz muss man in Mannheim eigentlich nicht mehr vorstellen. Ich mache es aber trotzdem mal. Er wurde 1962 geboren, hat Jura studiert und war danach Richter am Verwaltungsgericht in Karlsruhe. Parallel dazu war er Vorsitzender der SPD-Fraktion im Mannheimer Gemeinderat, bis er 1999 zum Bürgermeister für Bildung, Kultur und Sport gewählt wurde. Danach, also von 2007 bis 2023, war er 16 Jahre lang Oberbürgermeister in Mannheim. In dieser Zeit hat sich Mannheim auch das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral werden zu wollen, das Peter Kurz maßgeblich mit vorangetrieben hat. Bei der Wahl im vergangenen Jahr ist er dann nicht mehr angetreten. Herr Kurz, wie sieht heute Ihr Alltag aus?
Sehr unterschiedlich. Ich habe eine ganze Reihe von weiteren Tätigkeiten, Projekten, zum Teil etwas Beratung, Dinge, die mir wichtig sind. Dazu gehört tatsächlich auch die Veränderung, die notwendige Veränderung von Städten. Und in kurzer Zeit wird ein Buch von mir erscheinen zum Thema der Voraussetzungen überhaupt für gute Politik. Also es ist ein sehr anderer Alltag geworden, aber ein spannender Alltag.
Unser zweiter Gast, Apo Gosalia, sagt von sich, Nachhaltigkeit ist für ihn irgendwann vom Beruf zur Berufung geworden. Geboren ist Apo Gosalia in Mannheim als Sohn indischer Eltern. Er ist hier aufgewachsen und hat später an der Uni Mannheim BWL studiert. Danach hat er mehr als 20 Jahre lang für den Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs gearbeitet. Eigentlich war er dort zuständig für den Bereich Strategie. Ab 2010 hat er aber zusätzlich noch eine andere Aufgabe übernommen, nämlich eine Nachhaltigkeitsstrategie für Fuchs zu entwickeln. Was damals, das kann man glaube ich sagen, wirklich noch ein Stück weit Pionierarbeit war, zumindest in der Branche. 2016 hat Fuchs dann tatsächlich auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Vor ein paar Jahren hat sich Apo Gosalia dann selbstständig gemacht und berät heute Unternehmen, die sich nachhaltiger aufstellen wollen. Außerdem hält er Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit, ist als Gastdozent an verschiedenen Hochschulen aktiv und ist Mitglied im Senat der Wirtschaft. Dort ist er Co-Vorsitzender der Sonderkommission Sustainable Economy. Ja, und Herr Gosalia, zu dieser Entscheidung, sich irgendwann ganz auf das Thema Nachhaltigkeit zu fokussieren, hat, glaube ich, auch mal ein Urlaubserlebnis mit beigetragen.
Das ist richtig. Insofern kann ich da zurückgehen. Das war im Jahr 2019, also im Jahr vor Corona. Da habe ich mit meinem Sohn Island besucht, für mich das zweite Mal, für ihn das erste Mal. Und um es kurz zu sagen, wir standen auf dem Gipfel des Snæfellsjökull-Gletscher. Man kennt diesen Gletscher aus dem Jules Verne-Roman die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ich stand schon 15 Jahre zuvor mit meiner Frau auf diesem Gletscher und es war erschreckend für mich festzustellen, was sich in 15 Jahren dort getan hat, also wie viel Eis weggeschmolzen ist. Und nicht nur, aber besonders dieses Ereignis hat mich dazu bewogen, ich habe schon längere Zeit darüber nachgedacht, mich dann Ende 2019 wirklich selbstständig zu machen. Und zwar viele Meilensteine auch im Jahr 2019 erreicht worden, unter anderem die Klimaneutralität des Konzerns. Und ich fand, es war genau der richtige Zeitpunkt. Und jetzt auch 6 Jahre später sehe ich es immer noch als den richtigen Zeitpunkt an.
Herr Kutz, während Ihrer Amtszeit hat Mannheim sich das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu sein. Ganz offensichtlich sind Sie also der Meinung, dass lokales Engagement beim Klimaschutz sinnvoll ist. Können Sie uns erklären, warum?
Wir stehen hier vor einer Herausforderung, für die es tatsächlich historisch keinen Vergleich gibt. Wir haben natürlich als Menschheit große Verwerfungen erlebt in der Vergangenheit, aber die waren dann oftmals technisch getrieben. Und es gab eine gesellschaftliche Veränderung aufgrund neuer Technologien, neuer wirtschaftlicher Konzepte. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir feststellen, dass wir an eine Grenze gekommen sind der Ausbeutung unseres Planeten und müssen uns selbst ändern, bewusst entschieden und nicht über etwas, was über uns kommt durch eine Erfindung, sondern weil wir selber wollen. Dafür gibt es keinen Vergleich. Und das ist eine Herausforderung, die ist auch extrem anspruchsvoll, braucht ganz, ganz viele Antworten. Wir müssen ganz viel ausprobieren. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn sich alle zurücklehnen und darauf warten, dass eine Regierung, Anführungszeichen, das löst, irgendeine UN oder eine COP, eine Konferenz, internationale Konferenz sich zusammensetzt und das Problem löst, sondern wir alle müssen uns bewegen. Die Städte spielen natürlich eine ganz zentrale Rolle. Hier kommen die ganz unterschiedlichen Akteure zusammen. Hier ist der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Wertschöpfung und natürlich auch beispielsweise der Schwerpunkt des CO2-Ausstoßes. Also 80% kommt aus Städten, 50% der Menschheit lebt dort. Aber das heißt, der Fußabdruck der Städte ist deutlich höher als beim Rest der Welt. Insofern ist da auch eine besondere Verantwortung, aber eben auch ein besonderes Potenzial, Lösungen zu finden.
Herr Gosalia, wie sehen Sie das? Macht es Sinn, dass sich Städte Klimaziele setzen oder ist es nicht eher eine Aufgabe, die auf globaler Ebene gelöst werden muss?
Also ich würde es so sagen, es gibt diesen Satz, wir müssen ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und der Gesamtkontext ist so, ich sehe es genauso wie Herr Dr. Kurz, ist der, dass wir einerseits gucken müssen, was ist denn global als nicht die Summe von vielen lokalen Entscheidungen. Also ich kann Regulative auf globaler Ebene haben, aber wer macht's denn, die einzelnen Menschen? Und unter anderem auch die Städte. Die Welt wird aber nicht allein oder das Klima wird nicht allein nur in Deutschland oder in einer Stadt gerettet werden. Wir brauchen diese Mischung, dass wir sagen, wir tun das Maximum, was Städte tun können. Wir haben aber auch eine Verantwortung, die über die Landesgrenzen und Stadtgrenzen hinausgeht. Herr Dr. Kurz wird mich korrigieren, wenn ich es falsch sage, aber meiner Ansicht nach oder soweit ich weiß, ist das Klimaneutralitätsziel von Mannheim dergestalt, dass wir sagen, wir müssen bis zum Jahr 2030 80% der Emissionen im Vergleich zum Jahr 1990 reduzieren. Klimaneutralität dürfen wir und können wir aber auch dadurch nur erreichen, indem wir die restlichen 20% kompensieren. Es ist sehr stark im Moment in dieser Diskussion. Kompensation bedeutet, dass man durchaus auch an anderer Stelle des Planeten dafür sorgen kann, ich sage sogar muss, dass CO2 erst gar nicht entsteht, was sonst entstanden wäre. Das heißt, wir haben diese duale Aufgabe. Insofern, wir müssen in den Städten was machen. Ich finde sogar, die Städte sind von ihrer Stimme her in der internationalen Politik weit unterrepräsentiert. Ja, da wird immer nur global viel entschieden. Aber wir sollten auch, das gilt für Unternehmen und für Städte, gucken, was ist denn unsere Verantwortung über die Unternehmensgrenzen, über die Stadtgrenzen hinaus. Diese Symbiose ist für mich wichtig.
Okay, ich habe jetzt bei Ihnen beiden rausgehört, es ist wichtig, dass Städte sich engagieren und sich beim Thema Klimaschutz einbringen. Trotzdem nochmal die Frage, die EU will bis 2050 klimaneutral werden, Deutschland bis 2045, Mannheim bis 2030. Macht es Sinn, hier Vorreiter sein zu wollen bei einer Aufgabe, die die Kommune ja nur zu etwa einem Drittel eigentlich bewerkstelligen kann?
Jetzt muss man ja sagen, das war gar nicht unsere Idee. Die Idee ist genau von der Institution, die Sie gerade angesprochen haben, nämlich die EU, die ein Programm aufgelegt hat, 100 Städte zu suchen, die bereit sind, einen Weg für eine Klimaneutralität bis 2030 zu gehen. Wie kommt die EU auf diese Idee? Sie weiß, dass die Wahrheit auf dem Platz liegt, dass man nicht durch Beschluss klimaneutral wird und dass wahrscheinlich auch einfach eine Regulatorik, Vorschriften zu beispielsweise dem Energiesektor oder dem Mobilitätssektor allein nicht reichen werden, sondern dass man ausprobieren muss vor Ort, wie das funktionieren kann. Und deswegen ist das Ganze auch angelegt im Forschungsbereich. Also das ist ein Projekt, das Beschleunigung versuchen soll und aus diesem Versuch der Beschleunigung etwas lernen soll, damit überhaupt das Gesamtziel 2045 oder 2050 klimaneutral zu werden, erreicht werden kann. Das ist die Grundidee. Und diese Grundidee haben wir aufgegriffen und gesagt, wenn jetzt in einer Stadt, die überwiegend geprägt ist durch eine Universität wie Tübingen, Klimaneutralität 2030 konzeptionell erarbeitet wird, dann ist das schön und ist sicher auch ein interessantes Label für die Stadt und man macht sich sichtbar. Aber die Entscheidung, ob wir in der Lage sind, klimaneutral zu werden, die wird in Städten wie Mannheim fallen. Hochindustrialisiert, wo die Wertschöpfung tatsächlich auch materiell stattfindet. Und da ist dann die große Herausforderung. Und insofern müssen solche Städte wie Mannheim eigentlich in einer solchen Mission, heißt es dann bei der EU, dabei sein, um das auch auszuprobieren. Was für mich der zentrale Gedanke dieses Ansatzes war, ist, dass es auch als Lernprozess verstanden wird. Und zwar nicht nur für die Kommune und für die Akteure vor Ort, sondern dass es verstanden wird als ein Lernprozess der verschiedenen politischen Ebenen, also der Europäischen Union, der Bundesregierung, der Landesregierung und der beteiligten Städte. Da will ich auch offen sagen, das ist der Bereich, wo ich bislang noch nicht sehe, dass wir das ausreichend realisieren, das wirklich als Lernprozess zu verstehen. Es gibt einen jetzt auch intensivierten Dialog und Austausch zwischen der Europäischen Union und den Städten. Aber bei den Nationalstaaten sieht es sehr unterschiedlich aus. Und im Grunde genommen gibt es in ganz Europa aus meiner Sicht im Augenblick nur ein Land, nämlich Schweden, das tatsächlich das als Programm entsprechend ernst genug nimmt und versucht, dort auch die Städte zu begleiten. Und dann geht es am Ende natürlich auch um Geld. Also die 2030-Zielsetzung mit 80% ist natürlich nur vorstellbar, wenn man erstens Finanzmittel mobilisiert in großem Umfang. Und zum Zweiten, wenn man tatsächlich auch mit regulatorischen Vorschriften experimentieren kann. Und das geht natürlich nicht allein von der europäischen Ebene. Das müsste letztlich der Bund dann mitgestalten. Und da läuft natürlich jetzt auch die Zeit weg.
Aber sehen Sie trotzdem nicht auch die Gefahr, dass auf lokaler Ebene dadurch auch Frust entstehen kann, dass man sich so ein ambitioniertes Ziel setzt und gleichzeitig kommt man automatisch dann immer wieder an Punkte, wo man sagt, naja, das haben wir jetzt eigentlich nicht in der Hand. Da müsste der Bund erstmal vorlegen, da fehlen uns die Mittel.
Das Risiko kann ich überhaupt nicht verneinen. Das ist natürlich da. Die Alternative wäre aber, auf ein solches Projekt deshalb zu verzichten. Und klar ist, bei einer unvergleichlichen Herausforderung, die so dringend ist wie nichts anderes, müssen wir natürlich auch Wagnisse eingehen. Und dazu gehört natürlich nicht nur das Wagnis, dass ein einzelnes Projekt scheitert, sondern natürlich auch das Wagnis von Enttäuschungen. Und die gesellschaftlichen Herausforderungen, die sich damit verbinden, die sind natürlich groß. Und wir erleben ja im Augenblick noch als viel größeres Risiko als die Enttäuschung, dass es nicht schnell genug geht, dass wir einen Widerstand erleben, dass es überhaupt vorangeht. Wir haben heute deutlich mehr Verneinung von Klimawandel als in der Vergangenheit. Und im Grunde genommen haben wir eine große Überschrift politisch, die so formuliert werden kann, ich will so bleiben, wie ich bin. Also wo eben dieser Veränderungsdruck verständlicherweise auch als Bedrohung empfunden wird. Allerdings die Reaktion, dass alles so bleiben kann, eine illusorische ist. Das ist die große Herausforderung und die werden wir nicht in Talkshows bewältigen können, sondern da wird es darum gehen, dass wir tatsächlich vor Ort sehen, dass wir auch Lösungen finden, die ganz wichtig sind und die nachvollziehbar sind. Und da hoffe ich schon, dass wir etwas rauskommen aus diesem ideologischen Kampf, das es schickt, sich zu ändern. Und auf der anderen Seite, wir gefährden unseren Wohlstand und wir müssen so weitermachen wie bisher. Das ist eine Debatte, die uns letztlich in eine Blockade führt.
Herr Gosalia, Sie sind ja viel mit Unternehmen im Gespräch. Begegnet Ihnen da auch häufig die Haltung, ich will so bleiben, wie ich bin? Wie ist Ihr Eindruck? Also ist die deutsche Wirtschaft bereit, da auch eine Art Vorreiterrolle einzunehmen und das als Chance zu sehen? Oder sieht man das eher als lästige Pflicht?
Nicht nur die deutsche Wirtschaft, es klang ja eben an, European Green Deal, es wird keine andere Möglichkeit mehr geben. Die Unternehmen werden gezwungen, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihren CO2-Bilanz zu messen, zu dekarbonisieren. Insofern geht es da weniger um die intrinsische Motivation. Momentan gibt es ein Regulativ, was alle Unternehmen ab einer bestimmten Größe dazu zwingt und insofern die deutsche und die europäische Wirtschaft dazu zwingt, bestimmte Dinge zu erreichen. Wenn ich vielleicht eins noch sagen darf, weil das klang eben auch an, die einzige Konstante, mit der Menschen, Unternehmen, Städte, Länder festrechnen können, ist die Veränderung. Das hat meines Wissens der griechische Philosoph Heraklit mal gesagt, vor mehr als 2500 Jahren. Und insofern ist es so, dass wir keine andere Möglichkeit mehr haben. Und unter dem European Green Deal, der vorhin erwähnt wurde, ist es auch interessant, da gibt es verschiedene Bausteine. Eine Treibhausgasbilanz, die aufgestellt werden muss, Zirkularität. Aber es gibt auch das Thema Sustainable Cities. Und da kommen wir wieder drauf zurück. Wenn ich an meine Geburts- und Heimatstadt Mannheim denke, dann bin ich natürlich nicht ganz objektiv, wie Sie verstehen wollen. Aber für mich war es schon immer herausragend und toll festzustellen, dass eine Industriestadt, es klang ja vorhin an, die Hälfte der CO2-Emissionen in Mannheim ungefähr kommen ja aus Industrie und Gewerbe. Und weil Sie den Deutschen Nachhaltigkeitspreis zum Beispiel angesprochen haben, ist auch schon einige Zeit her, Mannheim hat auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis schon vor mehr als 10, 11 Jahren gewonnen. Das heißt, Mannheim war schon immer ein Vorbild, wie es einer Industriestadt gelingen kann und muss, diese Balance herzustellen, möglichst viel Wohlstand zu erhalten. Ich bin mit Dr. Kurz einer Meinung, wir können nicht mehr zurück. Es wird ein neues Normal geben. Aber zurück zu dem Thema Mannheim. Wenn solche Städte in der Welt und Skandinavien und skandinavische Städte waren schon immer im Bereich Nachhaltigkeit Vorreiter, aber wenn solche Städte wie Mannheim es schaffen, diese Balance hinzukriegen, weiterhin Wohlstand zu erhalten, nachhaltig zu sein, zu dekarbonisieren und alles, was in puncto Mobilität, Gebäudetechnik und so weiter im Moment zu tun ist, um wirklich nachhaltiger zu sein, wenn solche Städte das hinbekommen, nur dann werden Länder und die Welt das am Ende des Tages hinbekommen. Insofern geht es um die Unternehmen in diesen Städten, die viel erreichen können, aber es geht auch um die ganzen kommunalen Aktivitäten.
Interessant auch nochmal zu ergänzen, wenn wir uns überlegen, dass eine Stadt wie Mannheim ja auch in einem Wettbewerb steht und das setzt sich innerhalb der Unternehmen so um, dass die einzelnen Standorte natürlich oftmals bei Investitionen unter dem Wettbewerb stehen. Fuchs ist glücklicherweise eines der Unternehmen, das eben in unserer Stadt beheimatet ist. Die meisten anderen großen Arbeitgeber haben ja ihre Unternehmenszentralen nicht hier. Das heißt, Mannheim ist ein Standort im Wettbewerb mit anderen Standorten. Da kann natürlich ein Vorangehen, eine schnellere Klimaneutralität herzustellen, auch ein Wettbewerbsvorteil sein innerhalb solcher Konzerne. Wir haben hier einen Standort, der ist schon auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität, der ist in Richtung Nachhaltigkeit deutlich vorangegangen in der Kooperation mit anderen. Das kann im Ergebnis natürlich auch für einen Standort in dieser Situation dann auch von Vorteil sein. Und das ist das, was ich natürlich erhofft habe, dass es noch mehr geschieht in der Begleitung auch von anderen politischen Ebenen, solche Projekte vor Ort auch gangbar zu machen. Also wir haben eine Initiative Industriestandort Mannheim zusammengerufen und die größten Unternehmen waren alle beteiligt und ein Projekt war herauszufinden, welche Abfallprodukte in einem Unternehmen können eigentlich benutzt werden in einem anderen Unternehmen. Und da sind eine ganze Reihe von Projekten identifiziert worden, aber bislang ist keines davon realisiert, weil es durchaus dann eben immer wieder Gründe gab, in der bisherigen Logik darauf zu verzichten, weil andere Projekte möglicherweise günstiger sind. So etwas dann zu ermöglichen vor Ort, indem es entweder Zuschüsse geben kann oder andere regulatorische Regelungen etc., wäre dann einfach auch mal ein Versuchsfeld, um wirklich zu zeigen, so geht es, so kommen wir wirklich voran in der Kreislaufwirtschaft, was eine ganz zentrale Herausforderung sein wird, um überhaupt Wohlstand in der Zukunft zu bewahren und gleichzeitig nachhaltig zu sein. Wir müssen unseren Ressourcenverbrauch insgesamt reduzieren und das sind so Projekte natürlich entscheidend.
An der Stelle würde ich vielleicht gerne mal ein paar Zahlen einführen. Im Jahr 2021, neuere Zahlen haben wir für Mannheim noch nicht, lag der weltweite CO2-Ausstoß bei 38 Milliarden Tonnen. Der Anteil Deutschlands daran lag bei 1,8%. Und der Anteil Mannheims daran war 0,007%. Gleichzeitig kosten die Maßnahmen, die allein die Stadt treffen müsste, um klimaneutral zu werden, sagt Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell, mindestens zwischen 2 und 5 Milliarden Euro. Herr Kurz, verstehen Sie Leute, die sagen, das ist ein ziemlich teurer Versuch?
Ich verstehe das. Auf der anderen Seite gelten diese Zahlen ja nicht allein für Mannheim, sondern sie gelten grundsätzlich skaliert, je nachdem, um welches Niveau von Industrialisierung es geht, für alle Standorte weltweit. Und worum es geht, ist ja, dass diese Machbarkeit nachgewiesen wird und man dadurch natürlich auch ja Inspiration setzt und entsprechend diese Ideen, die entwickelt werden vor Ort, skaliert werden und in anderen Städten genauso angenommen werden, so wie wir auch von anderen Städten lernen und Industrieunternehmen untereinander lernen. Das ist natürlich die Grundidee. Es geht nicht um die 0,007% oder Promilleanteil, sondern es geht um die Machbarkeit und letztlich den Transport von Ideen. Und was, glaube ich, eine Wahrnehmung ist bei vielen in Deutschland, die wirklich verzerrend ist, dass wir in diesen Fragestellungen ein deutsches Thema reiten. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist ein weltweites Thema und unabhängig von der Frage, wo man sich jetzt in der industriellen Entwicklung befindet, alle Städte in der Welt oder fast alle Städte in der Welt setzen sich mit diesen Fragen auseinander und sind konfrontiert mit der Fragestellung, wie sie mit dem Klimawandel umgehen, was ihr eigener Beitrag sein kann, den Klimawandel zu mindern und was ihr Beitrag sein kann, mit dem Klimawandel umzugehen vor Ort. Und das ist in jedem Land der Welt so. Und insofern gibt es eine globale Partnerschaft, zumindest auf der lokalen Ebene. Und die Vorstellung, dass wir etwas tun, was ansonsten niemanden interessiert, ist wirklich falsch.
Ich würde gerne den Blick noch auf einen anderen Punkt richten, und zwar auf die Frage, welche Rolle denn eigentlich jeder Einzelne und jede Einzelne von uns beim Thema Klimaschutz spielt. Gerade jetzt in der Ferienzeit fliegen sicher wieder viele Menschen, ich unter anderem auch, mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen in Urlaub. Ich frage jetzt mal Sie, Herr Gosalia, kennen Sie auch sowas wie Flugscham?
Selbstverständlich. Und wir können das auch vom Flugzeug auf das Fahrrad und auf das Auto transferieren. Ich bin der Ansicht, Nachhaltigkeit bedeutet nicht per se Verzicht. Also ich bin der Ansicht auch, dass es ja eine zunehmend, wenn ich das sagen darf, germanische Attitüde ist, mit dem erhobenen Zeigefinger auf den Nachbarn zu zeigen und ihm vorschreiben zu wollen, was er essen darf, wie er unterwegs sein darf, wie viel er fliegen darf. Also nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Natürlich ist weniger Fliegen besser, wie viel Fliegen. Alles hat einen CO2-Fußabdruck zur Folge. Nur der Impact, der entsteht durch den privaten Konsum, ist die eine Sache. Da müssen wir mehr auf Unternehmen und auf den größeren Kuchen schauen. Was ich damit nur sage, meine Erfahrung ist, dass wenn Sie die Menschen aufklären und wenn Sie sie überzeugen, um ein konkretes Beispiel zu sagen, es ist für jeden Menschen persönlich möglich, kostenlos seinen CO2-Fußabdruck, den er in einem Jahr erzielt, beim Umweltbundesamt zu berechnen. Das ist sehr spannend. Mache ich auch jedes Jahr. Dann bekommt man so ein Gefühl dafür, wie viel CO2 entsteht denn in meinem Portfolio durch meine Mobilität, durch meine Ernährung, durch meinen Konsum. Und ich mache die Erfahrung, dass wenn die Menschen das wissen, dann sind die auch bereit zu gucken, Mensch, jetzt sehe ich, wo ich stehe und dann verändere ich vielleicht ein paar Sachen. Ich darf auch ehrlich sagen, ich verzichte nicht komplett auf gewisse Dinge, aber ich habe auch mein eigenes Verhalten über die Jahre proaktiv geändert. Aber nicht, weil es mir jemand gesagt hat, aber weil ich zum Beispiel solche Sachen dann habe. Also das ist meine Sicht der Dinge, was den privaten Konsum angeht oder den einzelnen Menschen. Bei Unternehmen ist es so, dass ich durchaus der Meinung bin, dass diese freiwillige Selbstverpflichtung in der Vergangenheit, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht das Ziel erreicht hat, was wir erreichen wollten und sollten. Deswegen entsteht ja so viel Druck im System, den letzten 7, 8 Jahren bestimmte Ziele zu erreichen. Deswegen sprechen wir über solche Sachen auf Unternehmenssicht wie einen CO2-Preis oder eine CO2-Steuer. Und das halte ich leider auch nicht für falsch, weil der Weltklimarat hat gesagt, wir haben noch ungefähr 9 Jahre Zeit, um proaktiv, und da geht es um die gesamte Welt. Es ist da aus meiner Sicht unerheblich, ob wir über Menschen reden, Städte oder Unternehmen. Am Ende des Tages gibt es ein Weltklima. Und im Weltklima ist es, wenn ich salopp sagen darf, egal, wo die Tonne CO2 ausgestoßen wird oder wo sie eingespart wird. Insofern finde ich auch, mach mal den großen Bogen. Also der Einzelne ist wichtig. Es muss Druck im System geben, Aber es ist zum Beispiel auch wichtig, dass man nicht nur immer auf die 2% schaut, auf den Impact einer Stadt oder eines Landes am globalen CO2-Haushalt, sondern auch guckt, wie viel Technologietransfer können wir denn leisten. Also wenn wir zum Beispiel dieses große Thema Kompensation, was ja oft sehr kritisch diskutiert wird, da spricht man von Ablasshandel und Greenwashing, und da gibt es auch viele schwarze Schafe, aber das grundsätzliche Konstrukt, dieser strategische Dreiklang von messen, vermeiden und reduzieren, aber die unvermeidbaren und noch nicht vermiedenen Emissionen, die man vom eigenen Haus noch nicht reduzieren kann. Kein Mensch von uns kann komplett klimaneutral oder emissionsfrei leben. Produzierende Betriebe können reduzieren, aber man kann nicht intrinsisch emissionsfrei sein, dass man dann sagt, ich gucke, dass ich an anderer Stelle des Planeten, vielleicht auch mit Städten zusammen, gucke, dass das nächste Kohlekraftwerk in Indien nicht gebaut wird, sondern mit Technologietransfer, auch mit Geld von Städten, Partnerstädten, ein Windkraftwerk, ein Biomassekraftwerk, etwas mit Wasser gebaut wird, was CO2 einspart, was sonst sicher entstanden wäre. So müssten wir auch denken. Und letzter Satz, es ist ja auch nicht von ungefähr so, dass wir seriös gesagt haben, wenn Mannheim klimaneutral werden möchte, müssen wir erst, wie der Mann immer sagt, vom eigenen Hof kehren. Das heißt, 80% müssen wir schon selber stemmen, was eine hohe Zahl ist für eine Industriestadt. Aber es ist absolut erlaubt zu sagen, dass wir 20% über seriöse Projekte wie Waldprojekte oder andere Projekte, die einen Effekt erzielen, auch erreichen. Also insofern würde ich sagen, das Individuum ist wichtig, aber lass die Leute auch leben und es intrinsisch machen. Die großen Hebel hat man bei den Unternehmen. Einige haben sich schon früh auf die Reise begeben. Andere werden jetzt zu dieser Reise gedrängt.
Herr Kurz, wie sehen Sie das Verhältnis von individueller Verantwortung und staatlicher Regulierung beim Thema Klimaschutz?
Also ich bin da hin und her gerissen. Das Schwierige beim Appell, eigenes Verhalten zu verändern, ist, dass wir über diesen Weg ja tatsächlich auch an bestimmten Stellen in Kulturkampf geraten sind. Und das Ganze jetzt als Lebensstil-Debatte um die Ecke kommt, was völlig unproduktiv ist. Und selbstverständlich kann ich über Veränderungen im individuellen Lebensstil einen Beitrag leisten, aber er ist vergleichsweise gering. Und was hinzukommt, und das spüren natürlich auch Menschen, dass diejenigen, die relativ viel konsumieren oder ein hohes Einkommen haben, ich sag mal so, und dann auf bestimmte Dinge verzichten oder ja nicht vielleicht 100% verzichten, aber weniger Fleisch essen als Beispiel, weniger fliegen etc., dennoch ihren ökologischen Fußabdruck nicht auf die Größenordnung runterbringen, wie ihn der Durchschnitt tatsächlich hat. Das heißt, es entsteht irgendwie der Eindruck, dass da Menschen vielleicht auch mit einer bestimmten moralischen Überlegenheit oder die ausstrahlen, unterwegs sind und gleichzeitig auch einen höheren CO2-Fußabdruck haben, obwohl sie sich in der einen oder anderen Sache, Anführungszeichen, richtig verhalten, als diejenigen, die den Eindruck haben, ihnen wird etwas vorgeworfen, dass sie weiter Fleisch essen oder was auch immer. Und das ist wirklich eine Sackgasse, diese Art von Diskussion. Natürlich habe ich im Augenblick oftmals zwei Angebote oder mehrere Angebote, wo ich sagen kann, hier gibt es ein Produkt, das ist nachhaltiger, ökologischer und es ist teurer. Und es gibt ein Angebot, das ist weniger nachhaltig und es ist günstiger. Und dann ist die Entscheidung für mehr Nachhaltigkeit eine, die ich direkt im Geldbeutel spüre. Und das ist etwas, wo ich natürlich dann auf der individuellen Ebene sofort in einer Gerechtigkeitsdiskussion bin. Und wenn ich es insgesamt regle, also dafür sorge, dass es nur noch nachhaltige Produkte gibt, habe ich natürlich auch ein Preisthema. Entweder ich gehe über den Weg der Subvention oder ich nehme einen massiven sozialen Ausgleich vor. Und insofern kann ich die Frage der ökologischen Transformation und der Bekämpfung des Klimawandels und die Frage, wie gerecht geht es zu, nicht voneinander trennen. Und ich denke, dass wir tatsächlich versäumt haben, diese beiden Diskussionen zusammenzuführen und dass das ein Teil der Ursache ist, warum wir jetzt das Gefühl haben, dass wir irgendwie auch gesellschaftlich in der Sackgasse stecken. Und das müssen wir verändern. Und insofern bin ich sehr zurückhaltend beim Thema, die Einzelne oder den Einzelnen anzusprechen in Richtung Verhaltensänderung, weil tatsächlich muss am Ende Politik, die natürlich dafür auch Mehrheiten braucht, das ist auch klar, aber dafür sorgen, dass wir uns alle ökologischer verhalten, als wir es im Augenblick tun. Und das kann nicht ein Appell sein an die Einzelnen, der eben unmittelbar auch eine soziale Spreizung hat und insofern auch als unfair wahrgenommen wird.
Sie haben gesagt, wir stecken in einer Art Sackgasse beim Thema Klimaschutz. In Ihrem neuen Buch, das Mitte August erschienen ist, haben Sie auch die politische Kommunikation kritisiert. Wie sollte die Politik anders über das Thema Klimaschutz reden aus Ihrer Sicht?
Ich denke, dass wir mehr Ehrlichkeit brauchen in der Situationsbeschreibung. Ich glaube, sie ist tatsächlich nicht radikal genug. Also es fehlt eine radikale Ehrlichkeit, in welcher Situation wir tatsächlich sind. Das heißt, auch diejenigen, die für Klimaschutz eintreten, reduzieren das Thema der ökologischen Herausforderungen eben auf CO2-Einsparungen. Das wird nicht genügend sein. Das zweite ist eine Rhetorik, die den Eindruck erweckt, dass wir schon auf dem richtigen Weg sind, nur nicht schnell genug. Man muss sagen, die Änderungen, vor denen wir stehen, sind fundamentaler als das, was wir bisher angelegt haben. Das heißt, auch das ist nicht wirklich eine Antwort. Und das Dritte ist, dass wir sagen, es gibt technologische Antworten für alles. Aber wir sehen, dass wir unsere technologischen Fortschritte, die wir erzielen, bislang nie genutzt haben dafür, dass es wirklich besser wird. Also der Verbrauch der Otto- und Dieselkraftstoffe in Deutschland ist erst ab 2010 gesunken, obwohl wir natürlich schon seit den 80er Jahren deutliche Fortschritte gemacht haben bei der Effektivität der Motoren. Also wir haben es einfach eingesetzt, um immer schwerere Fahrzeuge zu transportieren. Also für andere Zwecke als tatsächlich für Ressourcenersparnis. Das heißt, es braucht mehr als technologische Lösungen. Das heißt, wir haben eine Rhetorik und eine Darstellung, die die Probleme eher klein erscheinen lässt, selbst bei denjenigen, die das Problem nicht leugnen. Und wenn ich die Situation nicht ehrlich beschreibe, dann kann ich auch keine Basis finden für realistische Lösungen. Kann ich eben dafür keine Mehrheiten gewinnen, weil die Ausgangslage ist ja gar nicht korrekt beschrieben. Was die Situation natürlich schwieriger macht, ist klar, dass ich jetzt gleichzeitig auch zunehmend Stimmen habe, die genau das Gegenteil machen und diese Minderung oder Schönfärberei in einer bestimmten Weise auch noch weiter betreiben. Und das macht die Situation natürlich noch schwieriger, aber der Ausgangspunkt wäre tatsächlich eine radikale Ehrlichkeit.
Sie waren 24 Jahre lang in verantwortlicher Position in der Politik. Im Nachhinein gesehen, gibt es den einen oder anderen Punkt, wo Sie selbst denken, da hätte ich vielleicht radikaler, ehrlicher sein sollen?
Ja, jetzt muss ich ja wirklich sagen, dass dieses Thema der Herausforderungen mir selbst erst in den letzten Jahren deutlicher geworden ist. Meine Wahrnehmung war auch, das ist ein wichtiges Thema. Wir sind doch insgesamt schon auch auf einem richtigen Weg und schrittweise kommen wir voran. Die Dimension, dass tatsächlich wir in der Art, wie wir Ressourcen verbrauchen, eben nicht vorankommen, sondern dass tatsächlich eigentlich die Situation schlechter geworden ist. Das ist etwas, was mir erst bewusst geworden ist gegen Ende meiner Amtszeit. Und insofern ist klar, dass selbstverständlich in der Rückschau, wenn man sich die Frage stellt, wenn ich 2015 so gedacht hätte wie 2024, wie würdest du dann deine Entscheidungen bewerten, noch einmal zu kritischen Fragen kommt.
Ich kann dem nur beipflichten, kann aus eigener Erfahrung sagen, zu meiner Zeit in meiner früheren Firma und vielleicht auch ein bisschen davor, ich mache da immer gern diesen Witz, wenn Sie einen Unternehmenslenker vor 20, 30 Jahren gefragt haben, du, wie sind denn deine drei Ps für dein Geschäft? Dann kam oft als Antwort, oh, meine drei Ps, die stehen für Profit, Profit und Profit. Und ich denke, in der heutigen Zeit und im Laufe der Zeit hat sich das komplett gewandelt. Das sind wir. Wenn er heute diese Frage gestellt bekommt, er immer noch sagen würde, ja, ich bin Inhaber oder Chef eines Unternehmens, ich habe drei Ps, die stehen für Profit. Ich finde es absolut nicht unethisch und es ist auch realistisch, dass ein Unternehmen Gewinne erwirtschaften muss. Denn allein schon zur Existenz, wie kann ein Unternehmen in den nächsten 20 Jahren nachhaltig wirken, im vorbesprochenen Sinne, wenn es nicht mehr existiert? Also insofern ist Profit wichtig, aber er würde meiner Ansicht nach, und die meisten würden jetzt antworten, mein erstes P steht für Profit, mein zweites steht für Planet und mein drittes steht für People und nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Es geht also darum, eine Balance herzustellen. Wenn vielleicht vor 20 Jahren noch die Frage war für Unternehmen, Nachhaltigkeit, sollte das Teil der Strategie sein oder nicht? Ist Nachhaltigkeit wichtig? Geht es heutzutage darum, nicht ob oder ob nicht Nachhaltigkeit, sondern wie machen wir es denn? Und insofern ist das Thema, das in Balance zu bringen, wichtig. Und die Frage, haben wir noch genug Zeit? Die Herausforderung ist, wir müssen alles gleichzeitig machen, weil wir vieles versäumt haben. Aber wir können in der Geschichte auch nicht mehr zurückgehen. Die Frage ist immer, wie der Engländer sagt, where do we go from here?
Also ich würde zustimmen, dass es einen Bewusstseinswandel natürlich auch in der Industrie gibt, in den Unternehmen, die wir kennen, die hier beheimatet sind. Bei denen gibt es eine Entwicklung. Wenn ich auf die Wirtschaft insgesamt schaue, muss man natürlich sagen, dass es immer wieder neue Geschäftsmodelle gibt, die genau in die falsche Richtung gehen und die Probleme noch weiter vergrößern. Und wir haben bisher keinen Mechanismus gefunden, uns dagegen zu wehren. Und das kann am Ende nicht der Verbraucher, dass wir wieder die Diskussion um den Appell, sondern die Frage ist, ist ein Gesetzgeber in der Lage, tatsächlich auch ein klares Stoppsignal zu setzen? Also, um das mal konkret zu machen, wenn jetzt ein Unternehmen wie Shein auftritt, den europäischen Markt flutet mit Produkten, von denen niemand weiß, unter welchen Menschenrechtsbedingungen, unter welchen ökologischen Bedingungen sie erzeugt worden sind und die unsere ökologischen Probleme nur vergrößern, dann muss ich sagen, das ist kein Verzicht, wenn man sagt, solche Geschäftsmodelle wollen wir nicht mehr in der Zukunft und wir können sie uns schlicht nicht leisten. Also ich bin auch aufgewachsen in der Zeit, als es im Bereich der Mode 4 Kollektionen gab im Jahr. Heute rechnet man überhaupt nicht mehr in Kollektionen oder wenn, dann mit 14 im Jahr. Und natürlich ist die Produktion enorm und der Konsum in dem Bereich enorm gestiegen. Und wo man früher ein Kleidungsstück pro Jahr davon gekauft hat, kauft man heute vielleicht 3 oder 4. Das bedeutet natürlich, dass wir ständig Geschäftsmodelle, neue Unternehmen bekommen haben, die tatsächlich leider keinen Beitrag zur Lösung unserer Probleme geschaffen haben, sondern das erste P, eben den Profit, allein ins Zentrum gestellt haben. Also insofern, glaube ich, haben wir dringenden Bedarf, tatsächlich dort auch über andere Regeln diesen Prozess zu verhindern, weil ansonsten ist all das, was wir in der traditionellen Wirtschaft Anführungszeichen an Verbesserungen erzielen, überkompensiert negativ durch das, was an neuen Geschäftsmodellen entsteht.
Helfen Sie mir kurz weiter, auch wenn ich vielleicht der Einzige im Raum bin, der es nicht weiß. Was macht Shein für Produkte?
Geht um den Bereich Kleidung, aber auch Haushaltsgegenstände, Freizeit, Sportartikel. Im Prinzip alles zu einem nicht nachvollziehbar günstigen Preis und im Prinzip eine Flutung Europas mit kleinteiligen Billigprodukten, die ja um die Welt geschifft werden.
Jeder, der sich mit dem Thema Klimawandel und Klimaschutz beschäftigt, kennt vermutlich auch so eine Art Ohnmachtsgefühl, wenn man jetzt mal wieder hört, die weltweiten Emissionen sind trotz allem weiter gestiegen. Gerade wenn man selber auch vielleicht auf seinen persönlichen CO2-Fußabdruck achtet, ist es dann teilweise ja sehr frustrierend, wenn man dann den Eindruck gewinnt, okay, man kann es auch einfach lassen. Die Frage zum Schluss ist, kennen Sie auch solche Momente und was hilft Ihnen in solchen Momenten, um zuversichtlich zu bleiben?
Da kann ich an den Anfang zurückkehren, Ihrer Ausgangsfrage, als Sie mich nach meinem Urlaub gefragt haben im Jahr 2019 nach Island. Und es ist sehr, sehr simpel. Wir alle haben eine Generation, die nach uns kommt, hoffentlich, und dann noch eine Generation, die nach uns kommt. Und selbstverständlich gibt es ab und zu diese Ohnmachtsgefühle. Ich beschäftige mich jetzt seit 10 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit an unterschiedlichen Stellen. Und ich würde lügen, wenn ich nicht behaupten würde, dass man manchmal diese Ohnmachtsgefühle hat. Andererseits ist es aber auch so, und das ist sehr, sehr einfach, wir haben nur diese eine Möglichkeit. Und wir haben auch nur die eine Möglichkeit, die Vergangenheit können wir nicht mehr ändern, jetzt zu gucken, wo stehen wir und welche Maßnahmen gibt es. Und da kann man auch an die Anfangsfrage oder an die vorhergehende Frage anknüpfen. Wir sollten die vorbildlichen Städte, Unternehmungen, Menschen, da können Sie alles nehmen, die die richtigen Dinge tun und den richtigen Weg gehen, incentivieren. Und die eben angesprochenen falschen Unternehmen, die in die falsche Richtung gehen, sanktionieren. Das wird jetzt getan von der EU. Also nur um ein Beispiel zu geben, da gibt es auch jetzt protektionistische Maßnahmen, die nicht gern gesehen werden außerhalb der EU, wie zum Beispiel CBAM. Es steht für Carbon Border Adjustment Mechanismus, um es kurz zu sagen. Da wird eben genau geguckt, dass bestimmte Unternehmen nicht CO2-intensiv außerhalb Europas produzieren und die Güter dann einfach leicht einführen können. Also es gibt viele Mechanismen, die diese guten Unternehmen, sage ich mal, incentivieren möchten in Zukunft und die schlechten sanktionieren möchten. Und das gibt mir dann wieder Hoffnung. Wenn ich eine neue Zahl von Erwärmung oder CO2-Ausstoß sehe, dann bin ich punktuell natürlich kurz frustriert. Aber um die nächste Generation anzusprechen, welche andere Chance haben wir denn? Ich möchte auch, dass der Sohn meines Sohnes und auch die Tochter eventuell und auch deren Kinder in Island immer noch einen Gletscher anschauen können. Also müssen wir alles tun, um die Möglichkeiten, die wir haben, auszunutzen. Und das gibt mir dann immer Hoffnung.
Also natürlich kenne ich auch diese Situation, dass man das Gefühl hat, dass die Probleme nicht zu lösen sind. Und für mich habe ich festgestellt, dass die einzige Antwort tatsächlich kein Grübeln bringt, sondern tatsächlich die eigene Aktivität. Also etwas tun führt dann dazu, jenseits vielleicht von irgendwelchen rationalen Erwägungen, dass sich daraus dann auch wieder Hoffnung schöpfen lässt und schlicht dann einfach die Stimmung steigt. Also die eigene Aktivität ist es.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Damit sagen wir herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Gedanken. Schön, dass Sie hier waren.
Damit sind wir nicht nur am Ende dieser Folge angelangt, sondern auch am Ende der ersten Staffel von 68 Grad, dem Klimapodcast für Mannheim. Wenn ihr Lust habt, alle Folgen nochmal zu hören, findet ihr sie unter www.mannheimer-morgen.de/podcasts.
Natürlich freuen wir uns auch über Anregungen und Hinweise an die Mailadresse podcast@mannheimer-morgen.de. Tatjana und ich verabschieden uns jetzt erst einmal in den Urlaub und wünschen euch noch einen schönen Restsommer. Macht's gut und bleibt zuversichtlich.
Oh Mann, so ganz weg ist die Flugscham nach dieser Diskussion jetzt auch nicht, oder? Aber vielleicht müssen wir diese Konflikte und Widersprüche beim Klimaschutz auch einfach aushalten und immer wieder aufs Neue versuchen, die richtige Balance zu finden. Und ansonsten einfach immer weiterarbeiten, wie Peter kurz gesagt hat. Aber natürlich erst nach deinem Urlaub. Genieß ihn jetzt erstmal und schick ein paar Bilder.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Produktion Mischa Krumpe.